Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Er wurde als Friedensstifter und Hoffnungsträger gefeiert. Nun führt Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed Krieg in seinem Land. Wir sprechen gleich über die Hintergründe. Blicken dann nach Südasien, wo heute das Lichterfest der Hindus beginnt und die ohnehin angespannte Corona-Lage wohl noch einmal verschärfen dürfte. Europas Schrottplatz Afrika haben wir die Reportage unserer Nairobi-Korrespondentin genannt. Eine klimafreundlichere Mobilität in Europa ist eben nicht zum Nulltarif zu haben. Und wir blicken auf den seit Jahren von der Außenwelt abgeschnittenen Gazastreifen. Die Corona-Pandemie hat die Lage dort noch einmal verschärft. Als der äthiopische Premierminister vor gut einem Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, da galt er als Hoffnungsträger für einen ganzen Kontinent.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts to achieve peace and international cooperation.
Der äthiopische Regierungschef Abiy Ahmed bekam den Preis unter anderem für seine Friedensbemühungen im Grenzstreit mit dem Nachbarland Eritrea. Doch seit diesem Monat befindet sich der junge Regierungschef im Kriegsmodus. Regierungstruppen kämpfen in der nördlichen Provinz Tigray gegen Rebellen. Hunderte Tote soll es bereits gegeben haben und Tausende sind auf der Flucht. Telefonverbindungen und das Internet sind in der Provinz, für die der Ausnahmezustand verhängt wurde, abgeschaltet. In Berlin bin ich jetzt verbunden mit Annette Weber von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Frau Weber, ein gefeierter Friedensnobelpreisträger, zieht in den Krieg. Warum ausgerechnet jetzt mitten in der Corona-Pandemie?
Ja, Herr Noll, das hat tatsächlich mit der Corona-Pandemie tatsächlich auch etwas zu tun. Also jetzt ganz aktuell, der Krieg, der vor eineinhalb Wochen begann, da gibt es natürlich zwei Lesarten, die der Regierung, die eben sagt, dass die Vorgängerregierung, die TPLF, die Tigray-Volksbefreiungsfront, das Nordkommando der Armee, der äthiopischen Armee angegriffen habe und man sich dagegen natürlich verwehren musste. Die andere Seite berichtet eben davon, dass es Angriffe von Regierungsseite gegeben hätte. Aber was es mit Corona zu tun hat, ist, dass eben vor ein paar Monaten dieser Zwist oder diese Kluft sich geweitet hat, nachdem Abiy Ahmed die Wahlen, die eigentlich für Mai angesetzt waren, wegen Corona verlegt hat und die Tigray-Regierung daraufhin die Regierung als illegitim erklärt hat. Also Abiy Ahmed wurde ja nie gewählt. Das wäre jetzt die erste Wahl, in der er sich hätte bestätigen lassen müssen. Die fand nicht statt. Sie wurde erstmal auf unbestimmt verschoben. Und das hat eben in Tigray erstmal dazu geführt, juristisch dagegen vorzugehen und zu sagen, das ist keine legitime Regierung. Wir wählen selbst diese Wahl. In Tigray fand eben vor jetzt auch schon einigen Wochen statt und daraufhin hat quasi Abiy die Region und vor allem die Regierung in der Region wiederum als abtrünnig und illegitim erklärt. Das heißt, die da kämpfen, sind nicht wirklich Rebellen, sondern sind eigentlich die bis vor wenigen Wochen noch legitime Regierung einer Region und bis vor zwei Jahren die Vorgängerregierung in Äthiopien.
Nun haben wir Abiy Ahmed auch in dieser Sendung vor nicht allzu langer Zeit als Hoffnungsträger und Friedensstifter porträtiert. Hat er uns getäuscht alle?
Ich glaube nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass man sich durchaus noch mal vor Augen führen muss, was er alles geschafft hat zu Beginn seiner Amtszeit. Er hat es eben geschafft, die Tür nach Eritrea aufzustoßen. Und diese Tür war wirklich fest verschlossen. Das hat niemand annehmen können. Dass es möglich sein würde, zwischen Eritrea und Äthiopien, wie es ja auch zumindest für wenige Monate gelungen ist, die Grenzen zu öffnen, die Telefonverbindungen zu öffnen, die Flugverbindungen zu öffnen. Das hat er geschafft. Er hat auch geschafft, als großer Hoffnungsträger die Jugend in Äthiopien, die eben unter dieser Vorgängerregierung, die von der TPLF bestimmt war, wieder Hoffnung zu geben, diese Jugend quasi ja euphorisch zu machen, auch für seinen politischen Kurs. Er hat es geschafft, die bis dahin in Exil sich befindende Opposition nach Hause zu holen. Ich glaube nicht, dass es ein Akt der Täuschung war. Ich glaube tatsächlich, dass er ein großer Hoffnungsträger war und dass es jetzt so schnell kippt, hat, glaube ich, letztendlich eher damit zu tun, dass er sein Projekt nicht so schnell umsetzen konnte, dass er spürt oder nicht nur spürt, sondern gemerkt hat, es gibt Fragmentierungen, diese ethnischen, nationalistischen Angriffe oder Pogrome der letzten Monate, die überall im Land zu beobachten waren. Das hat er nicht unter Kontrolle bekommen. Er hat auch die Gruppe, aus der er kommt, die ihn an die Macht gebracht hat, die Oromos, nicht vereinen können und letztendlich zu großen Teilen gegen sich aufgebracht. Und ich glaube, was man eben auch nochmal als großen Auslöser sehen muss, die Ermordung des Musikers Haçalo im Sommer diesen Jahres oder früher in diesem Jahr, die hat eben dazu geführt, dass letztendlich seine Unterstützer gegen ihn auf die Straße gegangen sind. Und seitdem haben wir eben tausende Oppositionelle, die wieder in Haft sind, Demonstrationen, die niedergeschlagen werden. Also quasi, es hat nicht so funktioniert, diese Einigung, die er sich vorgestellt hat, der Äthiopier schnell hinzukriegen und statt dem jetzt etwas mehr Zeit zu geben und sich zu bemühen, letztendlich die Menschen auch wieder zu vereinen, schlägt er jetzt quasi zurück und zwar da, wo er von ausgehen kann, dass der Großteil der äthiopischen Bevölkerung keine großen Sympathien hat, nämlich eben bei der Vorgängerregierung der TPLF.
Äthiopien ist das Land mit der zweitgrößten Bevölkerung in Afrika, ein wichtiger regionalpolitischer Akteur. Was bedeutet dieser Konflikt für die Region am Horn von Afrika?
Das ist eine katastrophale Entwicklung, die wir gerade sehen. Also wie Sie schon gesagt haben, nicht nur ist meine Einschätzung, dass es eben nicht bei diesem Konflikt gegen Tigray bleiben wird. Auch die Einschätzung des Premierministers, dass es jetzt ein schneller Rule of Law, eine Operation, quasi eine rechte Operation der Sicherheitskräfte werden würde. Ich glaube, diese Einschätzung teilt niemand. Es ist schon sehr klar, dass der Konflikt sich auf den Sudan ausweiten wird. Wir sehen im Augenblick bis zu 10.000 Menschen, die jeden Tag über die Grenze fliehen. Und über eine Grenze fliehen in ein Land, das selbst in einer unglaublich fragilen Transition sich befindet und in dessen Ostregionen, also die eben an Äthiopien angrenzt, schon eigene Konflikte die letzten Wochen wieder aufgebrochen sind. Also in eine sehr volatile Situation, wo jetzt täglich 10.000 Flüchtlinge dazukommen. Und ich meine, 10.000 Flüchtlinge, das müssen wir uns jetzt mal vorstellen, das ist eine ungeheure Größe, mit der der Sudan auch nicht fertig werden wird. Und es muss man sich eben auch nochmal vor Augen führen, das sind ja eben dann nicht nur Zivilisten und Zivilistinnen, die fliehen, sondern sehr wahrscheinlich das, was wir aus den 80ern kennen, eben auch die Verlagerung von verschiedenen Kampftruppen und Auseinandersetzung in das Nachbarland. Was wir auch schon beobachten, ist ein Rückzug des äthiopischen Kontingents, die zur Stabilisierung in Somalia eingesetzt waren gegen die dschihadistische Al-Shabaab. Da wurden gestern mehrere tausend Truppen abgezogen. Also auch hier ist schon klar, dass die Region schon fast quasi eine Woche nach Beginn dieses Krieges jetzt schon schwer darunter leidet und dass das abzusehen ist, dass sich das noch ausweiten wird. Vielleicht das Letzte zur Region. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass Isaias Afwerki, also der Präsident des Nachbarlandes Eritrea, sich nicht auf Dauer aus diesem Konflikt raushalten wird, weil auch sein Hauptgegner ist die TPLF. Und ich glaube, diese Regionalisierung oder Internationalisierung dieses Konflikts, der könnte tatsächlich die Region weit zurückwerfen in einen, nicht nur Destabilisierung, sondern in einen Bürgerkrieg, der sich eben über die Grenzen hinweg ausweitet und die Nachbarregionen, die Nachbarländer mit einbezieht.
sagt Annette Weber, Äthiopien-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Sehr gerne. Vielen Dank.
In vielen Ländern ist das Weihnachtsfest der Fixpunkt der aktuellen Corona-Debatten. Egal, ob es mit einem religiösen Hintergrund oder nur als Familienfest gefeiert wird, Weihnachten ist traditionell geprägt von der Zusammenkunft der Generationen. Und die könnte in diesem Jahr vielerorts ausfallen oder stark reduziert werden. Zu kritisch ist derzeit das Infektionsgeschehen in den meisten Ländern. Neben dem Weihnachtsfest bereiten aber auch andere religiöse Feste den Fachleuten Bauchschmerzen. In Südasien startet heute das Lichterfest. Häuser, Geschäfte und Straßen werden dazu mit Öllampen geschmückt. Es wird gefeiert und es gibt Feuerwerke. Ein Albtraum für Epidemiologen Bernd Musch-Borowska über die Corona-Lage in Indien.
Während die Inder an diesem Wochenende Diwali feiern, wächst die Sorge, dass dadurch die Corona-Infektionen drastisch ansteigen könnten. Beim hinduistischen Lichterfest treffen sich traditionsgemäß Familienmitglieder, Verwandte und Freunde zum gemeinsamen Essen. Dabei ist die Corona-Lage in Delhi schon jetzt besonders schlimm. Medienberichten zufolge sind die Intensivbetten in zahlreichen Krankenhäusern bereits vollständig belegt, nachdem die Zahl der positiv getesteten Personen in rasantem Tempo gestiegen ist. So wurden in den vergangenen Tagen wiederholt über 8000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden registriert. Der Regierungschef von Delhi, Arvind Kejriwal, befürchtet, dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen bald auf 12.000 ansteigen könnte. Die Hauptstadt benötige mindestens 20.000 zusätzliche Betten, um alle Covid-19-Patienten behandeln zu können. Landesweit gibt es nach Angaben der Johns Hopkins Universität inzwischen über 8,7 Millionen Corona-Fälle. Und eine baldige Impfung für alle Inder wird es wohl nicht geben. Trotz der Erfolgsmeldungen der Pharmaunternehmen BioNTech und Pfizer würden die meisten voraussichtlich bis zum Jahr 2022 warten müssen, so Randeep Guleria, der Direktor des All Indian Institute of Medical Science, AIIMS, dem größten staatlichen Krankenhaus in Delhi. Problematisch sei vor allem die Impfung der ländlichen Bevölkerung, sagte Guleria dem indischen CNN-Ableger News 18. Wenn wir erstmal einen Impfstoff haben, der genehmigt ist, müssen wir die verschiedenen Regionen Indiens damit versorgen. Die Einhaltung der Kühlkette spielt dabei eine Rolle. Die Verfügbarkeit von Spritzen und entsprechenden Nadeln. Das alles muss in die entferntesten Teile des Landes geliefert werden. Ein Impfstoff, der auf minus 70 oder 80 Grad gekühlt werden muss, eignet sich vielleicht nicht für die ländlichen Regionen, sondern bestenfalls für die Großstädte. Während sich die Europäische Union bereits 300 Millionen Impfdosen der Pharmaunternehmen BioNTech und Pfizer gesichert hat, sucht Indien noch nach dem geeigneten Impfstoff. Das Serum Institute of India teilte jetzt mit, es habe 40 Millionen Dosen des von AstraZeneca entwickelten Impfpräparats hergestellt. Allerdings gibt es dafür noch keine Zulassung. Andere indische Pharmaunternehmen arbeiten an zwei weiteren Impfstoffen gegen Covid-19 und das in Russland entwickelte Präparat Sputnik V wird in Indien getestet. Die Regierung sei jedoch zuversichtlich, so Gesundheitsminister Harshvardhan, dass bis Mitte nächsten Jahres 250 Millionen Menschen, rund 20% der rund 1,3 Milliarden Inder, gegen Corona immunisiert werden können. Internationale Experten betrachten die indische Impfstrategie mit Skepsis. Angesichts der Größe des Landes und der Bevölkerungszahl gäbe es riesige logistische Probleme, sagte Professor Toby Peters von der University of Birmingham, der Nachrichtenagentur Reuters.
India has the largest
Indien hat das größte Immunisierungsprogramm der Welt. Sie schaffen es, 56 Millionen Kinder pro Jahr gegen Polio und andere Krankheiten zu impfen. Aber bei Corona müssten sie 1 Milliarde Menschen impfen, um Herdenimmunität zu erreichen. Und das gleich zweimal. Diese Herausforderung ist deutlich größer. Die indische Regierung setzt indes darauf, dass die Zahl der aktiven Corona-Fälle trotz des Anstiegs der registrierten Infektionen zurückgeht. Es gäbe jetzt weniger als 500.000 aktive Krankheitsfälle, hieß es. Im September waren es rund 1 Million.
Der mühsame Kampf gegen die Corona-Pandemie in Indien. Informationen waren das von Bernd Musch-Borowska. Die einen versuchen es mit einer gedämmten Fassade, andere mit einer neuen Heizung oder dem Elektroauto. Im Kampf gegen den Klimawandel fördert der Staat in vielen Ländern weltweit umweltfreundliche Investitionen. Mit dem Kauf eines Elektroautos ist der alte Diesel aus dem Blick des Konsumenten, aber nicht aus der Welt. Denn fahrtüchtige Autos landen selten in der Schrottpresse, sondern viel häufiger auf Auslandsmärkten. Die Vereinten Nationen schätzen, dass von 14 Millionen exportierten Gebrauchtwagen zwischen 2015 und 2018 rund 80% in arme Länder gegangen sind. Dort sind sie aber nicht nur eine Belastung für die Umwelt, sondern auch ein Sicherheitsproblem. Antje Diekans über Europas Schrottplatz Afrika.
Eine Straßenkreuzung in Kenias Hauptstadt Nairobi. Hier warten die Fahrer von einfachen Taxis auf Kunden. Kaum ein Auto ist jünger als 10 Jahre. Einigen sieht man an, dass sie aus unterschiedlichen Teilen zusammengeschweißt sind. Fast alle Fahrer haben schon Unfälle oder fast Unfälle gehabt. Die Motorhaube hat sich geöffnet, als ich etwa 80 Stundenkilometer gefahren bin. Zum Glück habe ich es noch geschafft, das Auto zu stoppen. Unfälle sind normal. Du bist unterwegs und der Wagen reagiert nicht mehr richtig. Dann trittst du auf die Bremse, aber es ist zu spät und du bist schon auf ein anderes Auto aufgefahren. Das ist dann ein Fall für die Versicherung. Die Sicherheit auf den Straßen ist das eine. Das andere sind die schädlichen Abgase, die von den alten Autos ausgestoßen werden. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, UNEP, schlägt Alarm. Denn die Zahl der Fahrzeuge wird in den nächsten Jahren noch zunehmen, sagt Direktorin Inga Andersen. Die globale Fahrzeugflotte wird sich bis zum Jahr 2050 voraussichtlich verdoppeln. 90% dieses Wachstums wird wahrscheinlich in Ländern verzeichnet, die ein geringes Pro-Kopf-Einkommen haben. Dort werden vor allem importierte Gebrauchtwagen gekauft. Das Problem? Diese Autos sind oft in einem katastrophalen Zustand. Ausgemustert und teils sogar ausgeschlachtet in Europa, Japan oder den USA, werden sie Richtung Afrika verschifft. Entwicklungsländer, vor allem in Afrika, dienen als Schrottplatz für Autos, die von den reichen Ländern nicht mehr als sicher oder sauber genug angesehen werden. Das widerspricht allen Regeln der Fairness. Und es ist ein Grund, sich um die Gesundheit der Menschen und um die Umwelt zu sorgen. Das UN-Umweltprogramm veröffentlichte zuletzt eine Studie, wonach innerhalb von 3 Jahren weltweit etwa 14 Millionen Gebrauchtwagen exportiert wurden. Mehr als 3/4 gingen in arme Länder. Ein Großteil der Fahrzeuge erfüllt nicht die geltenden Umweltstandards. Für die Käufer zählt vor allem, dass die Wagen erschwinglich sind. Eddie Shiriga steckt mitten in Verhandlungsgesprächen mit einem Kunden. Er ist ein erfahrener Autoverkäufer in Simbabwes Hauptstadt Harare. Vor einigen Jahren hat er bei einem Verkehrsunfall ein Bein verloren. Aber das hält ihn nicht davon ab, weiter seinen Beruf auszuüben. Die Autos, die er anbietet, sind alle schon viele Jahre alt.
Wir schauen uns die Kondition des Autos. Wir schauen uns nicht die Year of the car.
Er achte auf den Zustand der Wagen, nicht auf das Baujahr, meint Eddie Shiriga. Der Autohändler fürchtet große Nachteile, wenn der Export gebrauchter Fahrzeuge eingeschränkt werden sollte. Unser Geschäft wird nicht überleben, wenn nur noch Autos, die nicht älter als 5 Jahre sind, eingeführt werden dürfen. Solche Wagen können sich nur Firmen oder Organisationen leisten. Für die normalen Leute sind sie unerschwinglich. Die Vereinten Nationen haben eine Initiative gestartet, um Mindeststandards für den Import von Gebrauchtautos aufzustellen. Es gehe dabei nicht darum, den Handel völlig zu unterbinden, sagt UNEP-Direktorin Inga Andersen. Wir verlangen kein komplettes Verbot, aber der Gebrauchtwagenmarkt sollte genauso reguliert sein, wie er es in Europa ist.
It should be regulated in other countries.
Mehrere afrikanische Länder haben schon neue Richtlinien erlassen. Ghana beispielsweise begrenzt jetzt den Import. In diesem Jahr haben wir die Gesetze angepasst, sagt der Umweltminister des Landes, Kwabena Frimpong-Boateng. Es sollen keine Fahrzeuge mehr eingeführt werden, die in einem schlechten Zustand oder beschädigt sind. Generell dürfen sie nicht älter als 10 Jahre sein. Die Elfenbeinküste und Mauritius haben vor Jahren ähnliche Schritte unternommen. Der Studie des UN-Umweltprogramms zufolge sind die Geschäfte dadurch nicht zurückgegangen, sagt Autorin Jane Akumu. Sie waren in der Lage, sehr saubere Wagen zu importieren. Die Gesamtzahl der Fahrzeuge hat weiter zugenommen. Während die Belastung für die Umwelt trotzdem abnimmt. Von Afrikas Straßen sollen nur die unsicheren Abgasschleudern verschwinden, die in Europa schon längst nicht mehr fahren dürfen, sagt UNEP-Direktorin Inga Andersen. Schrottfahrzeuge sollten verschrottet werden. Dann werden ihre Bestandteile recycelt und neu verwendet. Alle Autos, die nicht mehr fahrtauglich sind, sollten aus dem Verkehr gezogen werden. Das wäre eine gute Sache.
Afrika als Schrottplatz Europas und die Folgen, Sie hörten eine Reportage von Antje Diekans aus Nairobi. Der von der Welt isolierte Gazastreifen war lange vom Coronavirus verschont worden. Nur wenige Fälle wurden dort während der ersten Corona-Welle im Frühjahr und im Sommer registriert. Die zweite Welle trifft den verarmten und völlig überfüllten Landesteil deutlich härter. Mehrere tausend Fälle wurden bereits registriert, darunter auch zahlreiche mit schwerem Verlauf. Doch zur Behandlung ausreisen dürfen Kranke nur in extremen Ausnahmefällen. Ägypten und Israel halten die beiden existierenden Grenzübergänge weitgehend geschlossen. Die Bewohner des Gazastreifens haben erneut das Gefühl, dass die Welt sie vergessen hat. Und auch die wirtschaftliche Not nimmt zu. Benjamin Hammer über die totale Isolation in Corona-Zeiten.
Es ist nichts los, einfach langweilig, leer. Es fahren mal ab und zu Eselkarren.
Ahmed Yunis ist unser Mitarbeiter im Gazastreifen. Er besucht den Grenzübergang Arba Arba der Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert. Hier reisen wir normalerweise ein, aber die Grenze ist in diesen Tagen fast menschenleer. Und auch wir Korrespondentinnen und Korrespondenten können den Gazastreifen in Zeiten der Corona-Pandemie praktisch nicht betreten.
Ich fahre jetzt nach palästinensische Seite ist es öde. Niemand auf der Straße, keine Autos. Ich bin ganz alleine.
Der Gazastreifen war schon vor der Pandemie einer der isoliertesten Orte der Welt. Israel und die Hamas stehen sich verfeindet gegenüber. Seit der Machtübernahme der Hamas vor 13 Jahren riegelt Israel das Gebiet weitgehend ab. Auch Ägypten macht das. Viele Waren werden über die Grenze geliefert. Aber nur ein Bruchteil der Bevölkerung darf den Küstenstreifen verlassen. Diese Isolation hat in den vergangenen Monaten ein noch extremeres Ausmaß erreicht. Miriam Mamur arbeitet für die israelische Menschenrechtsorganisation Gisha. In mancher Hinsicht sehen wir gerade so wenige Ausreisen und so wenig Bewegungsfreiheit wie noch nie. Seit März 2020 hat Israel praktisch alle Ein- und Ausreisen unterbunden. Nur für eine winzige Zahl von Menschen gibt es eine Ausnahme, etwa bei Patienten. Diese anhaltende und beinahe hermetische Abriegelung des Grenzübergangs ist beinahe beispiellos. Im Jahr 2019 verließen pro Monat im Schnitt 15.000 Palästinenser den Gazastreifen in Richtung Israel. So steht es in einer Übersicht der Organisation Gisha. Aktuell sind es nur etwa 500. Ein enormer Rückgang von 97%. Die zuständige Behörde der israelischen Armee verweist darauf, dass die palästinensische Autonomiebehörde die Zusammenarbeit mit Israel eingestellt hat. Man versuche dennoch, Grenzübergänge für lebensrettende medizinische Behandlungen zu ermöglichen. Doch Männern wie Imad Hamdan hilft das nicht. Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens. Hier lebt der Palästinenser Hamdan, 54 Jahre alt, Gärtner. Bis zur Corona-Pandemie gehörte er zu den Glücklichen, zu jenen 5.000 bis 7.000 Palästinensern, die eine Arbeitsgenehmigung für Israel haben. Imad Hamdan arbeitete bis Anfang des Jahres in Israel, verdiente 100 US-Dollar pro Tag. Doch seit Monaten darf Hamdan nicht mehr nach Israel reisen, im Gegensatz zu palästinensischen Arbeitern aus dem Westjordanland. Eine Begründung dafür lieferte die zuständige israelische Armeebehörde auf ARD-Anfrage nicht. Imad Hamdan ist jetzt arbeitslos, so wie die Hälfte der größtenteils armen Bevölkerung des Küstenstreifens. Ich bin sehr frustriert, hoffnungslos. Draußen in Israel empfand ich absolute Freiheit. Hier fühle ich mich eingesperrt. Laut der israelischen Organisation Gisha ist auch die Zahl der Patienten, die Israel passieren lässt, dramatisch gesunken. Auch für Palästinenser, die sich von sterbenden Verwandten außerhalb Gazas verabschieden wollen, gibt es nun, anders als im vergangenen Jahr, laut Gisha keine Ausreisegenehmigung mehr. Israel entscheidet, wer den Gazastreifen betreten oder verlassen darf, sagt Miriam Mamur von Gisha. Und nach israelischem und internationalem Recht geht mit der Kontrolle eine rechtliche Verpflichtung einher, die Grundrechte der Bevölkerung von Gaza zu schützen, auch die Bewegungsfreiheit. Imad Hamdan, der Gärtner aus dem Gazastreifen, hofft, dass er bald wieder in Israel arbeiten darf. Er muss seine Familie finanzieren. Seine Kinder sind erwachsen, sie haben studiert, aber sie haben keine Arbeit. Gaza ist von der Welt vergessen worden. Niemand spricht über uns, niemand hört von uns. Das ist eine große Ungerechtigkeit.
Totale Isolation in Corona-Zeiten, Benjamin Hammer, über die Folgen der Pandemie für den Gazastreifen. Infektionsherd Schule. Ist Präsenzunterricht noch zu verantworten? Das ist gleich Thema in Campus und Karriere mit meinem Kollegen Manfred Götzke und Ihren Kommentaren, wenn Sie wollen. 00800 4464 4464 oder per E-Mail an campus@deutschlandfunk.de. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.